Vielen Dank, lieber Robin, für die netten und warmen Worte. Guten Morgen zusammen. Der Titel meiner Predigt heute Morgen lautet Amazing Grace, erstaunliche Gnade. Ich möchte heute Morgen ohne Umschweifen zum Predigttext kommen, und zwar aus dem Lukas-Evangelium, das Kapitel 18. Und zwar geht es um die Geschichte, um das Gleichnis vom Pharisäer und vom Zöllner. Können wir die Präsentation anmachen? Genau, wunderbar. Und ich lade euch ein, den Text mitzulesen, eben hier projiziert an der Wand. Da heißt es in Lukas 18, dass Jesus einigen Leuten, die von ihrer Gerechtigkeit überzeugt waren und aufgrund ihrer Gerechtigkeit andere verachteten, die also sagten, ich bin da ganz oben und die sind da ganz unten. Zu denen sprach er folgendes Gleichnis. Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und sprach bei sich dieses Gebet. Gott, ich danke dir, dass ich nicht wie die anderen Menschen bin, die Räuber, die Betrüger, die Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner dort. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den zehnten Teil meines ganzen Einkommens. Der Zöllner aber blieb ganz hinten stehen und wollte nicht einmal seine Augen zum Himmel erheben, sondern schlug sich an die Brust und betete, Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt nach Hause hinab, der andere nicht. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt. Wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden. So viel zum Gleichnis. Ich möchte vorneweg mal ganz kurz was zu einem Gleichnis sagen, nämlich zu dem Sinn des Gleichnisses. Warum hat Jesus eigentlich in Gleichnissen gesprochen? Mit einem Gleichnis könnte man sagen, wollte Jesus eine geistliche Wahrheit bildhaft darstellen. Und dazu gebrauchte er Alltagsbeispiele und Geschichten, die den damaligen Hörern und Lesern vertraut waren. Jetzt muss man aber verstehen, dass alle Gleichnisse in sich eine gewisse Spannung tragen. Nämlich alle Gleichnisse Jesu bewirken ein Doppeltes. Und zwar einmal ein vertieftes Verständnis bei den Verständigen, aber sie erweisen auch das Unverständnis bei den Unverständigen. Und es macht auch das aramische Wort Maschal deutlich. Als Jesus damals auf der Erde lebte, sprach er auf oder in Aramäisch. Und wenn er das Wort Gleichnis benutzte, benutzte er das Wort Maschal. Und dieses Wort Maschal hat eben diese doppelte Bedeutung. Einmal Verständnis erleichterndes Bildwort. Du hörst das Gleichnis und denkst, check, ich kapiere, ich verstehe, ich komme zum vertieften Glauben. Und auf der anderen Seite bedeutet dieses Wort Rätselwort. Und das ist spannend. Warum? Weil wenn Jesus in Gleichnissen gesprochen hat, hat er seine Zuhörerschaft in zwei Gruppen von Menschen unterteilt. Einmal in Gläubige, die durch das Hören des Gleichnisses zum vertieften Glauben kamen, und auf der anderen Seite in Verstockte, die trotzig an ihrem Unglauben festhielten. Und es ist immer wieder so interessant und auch spannend zu sehen, zu wem man selber gehört, wenn man Gleichnisse liest. Zu dem, der versteht, der zum vertieften Glauben kommt oder doch trotzig an dem festhält, an dem er schon eine ganze Zeit lang festgehalten hat. Gut, kommen wir zum Gleichnis. In diesem Gleichnis vom Pharisäer und dem Zöllner, das wir uns heute Morgen anschauen, wird es der Hörer und der Leser gedanklich, könnte man sagen, in so eine Gegenüberstellung geführt und ist im Prinzip herausgefordert, jetzt Position zu beziehen. Zu wem in diesem Gleichnis stehe ich eigentlich? Also automatisch sind wir in der Position, Stellung zu beziehen. Der Pharisäer stellt sich hin und sprach bei sich dieses Gebet. Gott, ich danke dir, dass ich nicht wie die anderen bin, die Räuber, Betrüger, Ehebrecher und auch wie dieser Zöllner dort. Ich faste zweimal in der Woche, ich gebe den zehnten Teil meines ganzen Einkommens. Der Zöllner aber blieb ganz hinten stehen und wollte nicht einmal seine Augen zum Himmel erheben, sondern schlug sich an die Brust und betete, Gott, sei mir Sünder gnädig. Also wir haben hier zwei Männer und zwei Positionen. Jetzt will ich dich mal fragen, ich weiß nicht, ob du dich mal beim Lesen des Evangeliums oder den anderen Geschichten mit einem Pharisäer identifiziert hast. Wo du dachtest, oh, da steht jetzt die Geschichte vom Pharisäer, jetzt verhält er sich so, ah, das erinnert mich ja eigentlich an mich. Hatte schon mal jemand gedacht? Ja? Danke, ihr seid ehrlich. Meistens nicht. Meistens von Haus aus ist es doch so, dass wir von frühester Kinderstunde wissen, ne, wenn der Pharisäer auftaucht, Achtung, der steht nachher am Ende als der Blöde da. Also Identifikation lieber mit der anderen Figur, auch wenn wir mit der nicht viel anfangen können. Also von frühester Kinderstunde an wissen wir, okay, der ist komisch, der will ich eigentlich nicht sein. Aber wenn der so komisch ist und wenn die Pharisäer doch so einen negativen Touch haben, darf man die Frage hier zumindest an diesem Gleichnis stellen, was hat dieser Pharisäer hier eigentlich falsch gemacht? Also es muss falsch sein zu beten, oder? Nee. Da muss es falsch sein, Gott zu danken. Auch nicht, oder? Aber da muss es doch falsch sein, das Gesetz zu halten. Nee, oder? Aber dann, also spätestens dann muss es doch falsch sein, mehr zu tun, als das Gesetz fordert, oder? Weil der Pharisäer fastet zweimal die Woche und das Gesetz des Mose hat es gar nicht vorgesehen. An gewissen Feiertagen ja, an gewissen Festwochen ja, wenn das Volk in die Schlacht, in den Krieg gezogen ist, ja. Aber dieser Pharisäer hier, der macht überhaupt nichts falsch. Er tut mehr, als von ihm erwartet wird, bereit den Zehnten zu geben von allem, was er besitzt. Dieser Typ hat eine perfekte Ausbildung. Dieser Typ hat einen perfekten Lebenswandel und einen perfekten Lebensstand. Er tut alles und das auch noch tadellos. Und dennoch sehen wir an diesem Gleichnis, ist er nicht am Ziel. Menschlich gesehen absolut vorbildlich und korrekt und dennoch ist er nicht am Ziel. Warum? Weil er sich versteht von seinem Verhalten, von seinem Tun und von seiner Leistung. Das alles tue ich und halte ich. Ich habe Menschen vor meinem geistlichen Auge, die das immer wieder aufzählen. Das tue ich, das mache ich, das bin ich und. Vielleicht kennt ihr das auch. Ihr habt ein Klassentreffen nach vielen Jahren oder nach Jahrzehnten. Und dann wird verglichen. Die Fotos werden auf den Tisch rausgeholt und gezeigt, das ist mein Auto, das ist mein Pool, das ist meine Yacht, das ist, keine Ahnung, mein Ferienhaus, meine Finca auf Mallorca, das ist mein Pferd und. Oder wir Hauptamtliche, wir Geistliche treffen uns auf Konferenzen. Und dann sagt der eine Mann, meine Gemeinde ist 200 Mann groß. Und der andere sagt, was nur 200, meine ist 500 Mann groß. Letzte Woche habe ich auf einer Konferenz gesprochen vor 500 Leuten. Und der andere sagt, was nur 500 Leute, letzte Woche habe ich auf einer Konferenz vor 1000 Leuten gesprochen. Und guck mal meinen Terminkalender, der klappt schon über, aber da sind doch noch zwei Termine frei. Guck mal meinen Terminkalender, der ist noch viel voller. Also wir verstehen uns sehr, sehr oft und definieren uns von unserer Unentbehrlichkeit und unserem Tun. Zurück zum Gleichnis. Der Pharisäer in diesem Gleichnis macht alles richtig, völlig korrekt. Das Überraschende ist nicht das Verhalten des Pharisäers, sondern das Überraschende in diesem Gleichnis ist das Verhalten des Zöllners. Der Zöllner aber blieb ganz hinten stehen und wollte nicht einmal seine Augen aufheben. So sehr hat er sich geschämt und zutiefst hat er diese Selbsterkenntnis. Also ich weiß, wo ich hingehöre, nämlich ganz, ganz nach hinten. Schlägt sich auf die Brust und betet, Herr, sei mir Sünder gnädig. Ehrlich gesagt, man erwartet es nicht von dem Zöllner, dass er Gottes Gegenwart sucht. Diesen Mann hat man an diesem Tag nicht im Tempel erwartet, überhaupt nicht. Das ist das Überraschende in der Geschichte. Und wie gerade eben schon gesagt, im gebührenden Abstand steht er zum Pharisäer. Der ist in der Mitte und er weiß, da gehöre ich nicht hin. So geistlich, so perfekt, so korrekt bin ich nicht. Und er weiß, wo er hingehört, nämlich ganz nach hinten in die letzten Reihe. Und so gibt es auch Christen, die immer wieder denken, so geistlich wie der oder die bin ich nicht. So fromm, so heilig könnte ich niemals leben. Und dann gibt es auch noch Christen, die beeindrucken andere Menschen aus der Entfernung, also von ganz weit weg. Die Pharisäer waren übrigens Meister darin, Menschen aus der Ferne zu beeindrucken. Sie waren unnahbar, diese Pharisäer, unnahbar. Durch ihre Frömmigkeit, durch ihr äußerliches Verhalten beeindrucken und den Applaus von den Menschen erwarten und erhoffen. Aber ganz, ganz wichtig, immer aus der Entfernung. Aber es gilt das Sprichwort, aus der Ferne können wir Menschen beeindrucken, aber aus der Nähe beeinflussen wir Menschen. Ich mache es am Beispiel konkret. Nur wenn du einem Menschen so nahe bist, dass du seinen Schmerz spüren kannst, bist du ihm so nah, dass er auch deine Liebe spüren kann. Und wisst ihr, je geistlicher die Pharisäer wurden, desto unnahbarer wurden sie. Aber es ist ein Kriterium für Geistlichkeit, dass du nahbar wirst. Je geistlicher du wirst, desto nahbarer wirst du. Gott beeindruckt die Menschen nicht aus der Entfernung. Gott beeindruckte die Menschen damals nicht, indem er sagt, okay, jetzt schicke ich nochmal einen Propheten oder nochmal ein Gebot, sondern er kam uns ganz, ganz nah. Der Zöllner steht also am Rand, ganz hinten im Gottesdienstsaal und der Pharisäer in der Mitte und beeindruckt mit seiner Frömmigkeit. Aber das ist nicht das Entscheidende, aus menschlicher Perspektive ja, sondern das Entscheidende ist, dass beide in der Gegenwart Jesu stehen. Beide stehen in der Gegenwart Gottes. Das ist das Entscheidende. Und wir können Gott nicht beeindrucken durch unser Verhalten, nicht beeindrucken durch unsere Leistung und unsere Frömmigkeit. Und dieser Zöllner, der weiß nichts vor Gott vorzubringen. Keine Leistung, kein eingehaltenes Gesetz, kein Opfer, nichts. Er kommt nur in seiner Angewiesenheit, in seiner Bedürftigkeit und in seiner Schwachheit. Und jetzt haben wir hier eine wunderschöne Gegenüberstellung. Der gerechte Pharisäer betet und dann kommt ein ganz langes Gebet. Der Zöllner wird hier nur ganz kurz erwähnt und dann erfolgt ein ganz kurzes Gebet. Herr, sei mir Sünder gnädig. Und nochmal zum Verständnis. Der Pharisäer, der macht überhaupt nichts falsch. Er verhält sich völlig korrekt, aber er verhält sich erwartet. Der Zöllner aber verhält sich unerwartet. Er hat nichts vor Gott vorzuweisen, als sich ganz und gar in seiner Gnade und in seiner Barmherzigkeit festzumachen. Er kommt in die Gegenwart Gottes mit seiner Bedürftigkeit, mit seiner Schwachheit, mit dem ganzen Mist, der da im Herzen ist, mit dem ganzen Morast, mit dem Abgrund, mit allem, was er hat. Und hört mal das Urteil Jesu über diesen Menschen. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab nach Hause. Denn wer sich erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Der Zöllner wurde erhört. Er wurde begnadigt. Er wurde gerechtfertigt. Und die Frage kann man stellen, wie kann das sein? Wer ist vor Gott gerecht und wer ist vor Gott ungerecht? Ungerecht ist jeder, der versucht, durch sein Verhalten und durch sein Tun vor Gott Punkte zu sammeln, wie in so einem Payback-Punktesystem. Der Zöllner hat nichts, aber auch gar nichts zu bringen als sein Elend. Aber ich glaube, dass es Gott viel lieber ist, ja, dass ich mit meinem ganzen Elend, mit meinem ganzen Mist komme, anstatt ich glaube oder mir selbst anrede, ich habe keine Probleme, ich habe überhaupt kein Elend und dafür wegbleibe. Gott beschenkt uns mit seiner ganzen Liebe und Gnade. Aber wisst ihr, mit was Gott überhaupt nichts anfangen kann, ist, wenn jemand selbstgerecht ist. Wenn jemand sich von sich selbst her definiert und versteht. Warum ist es so? Warum ist es so? Weil Gott nicht unsere Leistung will, sondern Beziehung zu uns. Gott will unser Herz. Hören wir das? Gott will unser Herz. Gott ist an dem Morast, an dem Müll hier drin, so viel mehr interessiert als an deiner Frömmigkeit, an deinem bloßen äußerlichen Verhalten. Wie verhalte ich mich? Wie komme ich gut rüber? Gott braucht keine sauber Männer und sauber Frauen. Gott braucht Menschen, die wahrhaftig werden, die sagen, Mensch, ja, in meinem Leben, da gibt's Dinge, die sind nicht in Ordnung. Das ist das, was Gott möchte von uns. Gott will nicht unsere Leistung. Es ist schön, dass wir leistungsfähig sind. Es ist schön, dass wir in der Gemeinde natürlich auch mitarbeiten. All das brauchst. Aber das, was Gott zutiefst will, ist unser Herz. Und er will unsere Beziehung. Er will uns. Und wisst ihr, das ist manchmal so schwer zu unterscheiden, weil doch unsere Identität so stark auch darin ist, ich schaffe, also bin ich, ich leiste, also bin ich arbeite, also bin ich und so weiter. Es gilt aber, du, Gott, liebst mich, also bin ich. Von Gott geliebt, das sind wir, das ist unsere tiefste Identität. Jesus sagte, dieser ging gerechtfertigt nach Hause hinab, der andere nicht. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Und es ist kein Sprichwort im allgemeinen Sinne, Hochmut kommt vor dem Fall oder pass nur auf, tritt nicht so arrogant auf, sonst wirst du gedemütigt. Nein, es ist die ganz, ganz tiefe Wahrheit. Wenn ich mich von mir selbst her verstehe und mich von mir selbst her definiere, werde ich am Ende leer ausgehen und mich verlieren. Wenn ich mich auf der anderen Seite aber ganz an Gottes Barmherzigkeit und an seine Liebe, an seine Gnade verliere, dann werde ich mich finden und gewinnen. Und deswegen ist es Gott so viel wichtiger, dass wir wahrhaftig sind, anstatt wir bürgerlich korrekt sind. Gott ist es so viel wichtiger, dass wir ehrlich werden vor ihm, anstatt wir uns so einfach nur so fromm verhalten und einfach nur so tun. Gott will das, was hier drin ist. Wahrhaftig sein, ehrlich werden, schwach sein. Kann ich das? Kann ich schwach sein? Darf ich mein Versagen zugeben? Kann ich müde werden? Kann ich das? Ist ein Raum da? Ja, bei Gott ist dieser Raum da. Gott wünscht sich keine bürgerliche Korrektheit. Das ist stinklangweilig. Gott wünscht sich Wahrhaftigkeit. Wahrhaftes Handeln und wahrhaftes Tun. Gott verzeiht mir lieber mein Versagen, anstatt ich anständig lebe und mir nichts zu Schulden kommen lasse, aber dabei mich von ihm und von mir selbst irgendwie isoliere. Gott will unsere Beziehung. Und wir lernen das so schön am Gleichnis vom verlorenen Sohn, auch wenn wir Millionen Schritte uns entfernt haben von Gott und ewig weit weg sind, zurück zu Gott ist es immer nur ein einziger Schritt. Nur ein einziger Schritt. Das ist Gottes Gnade. Das ist Gottes Gnade. Wisst ihr, warum mich dieses Gleichnis so fasziniert und gleichzeitig herausfordert? Weil es so dermaßen provozierend ist. Weil in diesem Gleichnis nicht gesagt wird, hier ist ein Mensch, der macht alles falsch und kann deswegen vor Gott nicht bestehen. Nein, sondern weil hier gesagt wird, da ist ein Mensch, der macht alles richtig, völlig korrekt, bürgerlich korrekt, der verhält sich super. 1+ mit Sternchen, der ist fromm, so fromm kann man gar nicht sein. Der tut mehr, als von ihm gefordert wird. Und trotzdem steht er nicht richtig vor Gott. Warum? Weil er sich definiert von seinem Verhalten und von seinem Tun und sich nicht versteht von Gottes Liebe und von seiner Barmherzigkeit. Wisst ihr, es gab Zeiten, ne? Da habe ich nach der Predigt innerlich gebettelt. Ich bin wie so ein Straßenkünstler, der ein Musikstück vorgeführt hat, mit meinem Hut, so imaginären Hut, durch die Reihen gelaufen und habe gehofft, bitte lob mich doch für meine Predigt. Sag mir doch, wie gut die Predigt war. Ich gehe umher mit dem Hut und hat nicht jemand Applaus für mich übrig, doch ein bisschen. Sag mir doch, wie toll ich bin, ich brauche das so sehr. Ich bin froh, dass es mittlerweile ein bisschen besser ist, ein bisschen. Also ihr wisst, ein bisschen, ich betone das extra, ja, der berühmte Wink im Zaunfall. Wisst ihr, solange wir Menschen uns von unserem Verhalten, unserem Tun her verstehen, dann müssen wir einfach kapieren, wir kompensieren. Wir versuchen, die Liebe Gottes auszugleichen in unserem Leben. Aber solange wir kompensieren, sind und bleiben wir oberflächlich. Wir bleiben oberflächlich. Deswegen ist es so wichtig zu verstehen, ich kann eben diese Sehnsucht nach Bedeutsamkeit. Und die ist in mir, ja, die ist da. Ich schreie es ja auch raus. Frag mal meine Frau, die Sehnsucht nach dem Geliebtsein. Ich kann es nicht kompensieren, ich kann es nicht ausgleichen. Nicht durch mein Verhalten, nicht durch mein Tun und nicht durch mein Vermögen. Ich habe die Anekdote schon mal erzählt, möchte sie nochmal erzählen. Ein berühmter Filmregisseur wurde einmal gefragt, was er heute als erfolgreichen, lebensweisen und erfahrenen Menschen seinem jüngeren Ich gern als Ratschlag fürs Leben mitgeben würde. Wisst ihr, was ein Waffner sagte? Mir hätte einer sagen sollen, dass er ganz oben an der Karriereleiter angekommen, ganz oben, dass da nichts ist. Da kommt nichts mehr. Da ist nichts. Und so habe ich mein Leben lang her definiert von diesem Erfolg, der irgendwann kommt. Ich habe mich ganz und gar verstanden von diesem Erfolg und musste irritiert feststellen, da oben, da kommt überhaupt gar nichts mehr. Wisst ihr, ich glaube, unser Lebensglück, unsere Lebensfreude ist nicht so sehr abhängig von unserem gesellschaftlichen Stand, egal wo wir stehen und wer wir sind, sondern vielmehr von Gottes Liebe, von seiner Barmherzigkeit und von seiner Gnade. Ich möchte jetzt in der Predigt auf die Zielgerade einbiegen und eine Frage stellen, die ich mir immer wieder stelle. Wie viel muss ich eigentlich mitbringen, um Jesus nachfolgen zu können? Wie viel muss ich leisten, um ein Christ zu sein? Wie viel muss ich mitbringen? Ich persönlich glaube, wir könnten nicht zu schwach sein. Ich glaube persönlich, wir könnten eigentlich im Prinzip nichts haben, nicht unfähig genug sein. Aber es kann durchaus sein, dass wir noch zu stark sind. Zu viele Möglichkeiten haben, zu kompensieren. Dass wir kompensieren das, was Gott für uns hat, nämlich seine Liebe und seine Gnade. Und so hat mal jemand so schön gesagt, mein Leben lang habe ich versucht, Christ zu sein. Und ich habe mir Mühe gegeben. Wie so ein Fahrradfahrer, ein Rennradfahrer. Ich habe richtig in die Pedale getreten und habe richtig Gas gegeben. Und er hat festgestellt, Christ sein ist nicht leicht. Christ sein ist nicht schwer. Christ sein ist unmöglich aus meinen eigenen Möglichkeiten und Fähigkeiten. Ein Mensch aus sich heraus kann gar nicht Christ sein. Und so führt er weiter fort. Ich habe in all meinen Jahren meines Christseins, es waren Jahrzehnte, einen einzigen kennengelernt, der es geschafft hat, ganz 100% Christ zu sein. Und das war Jesus Christus. Und wir alle sind es in dem Maße, wie wir Jesus Christus durch uns leben und wirken lassen. Alles andere ist billige Imitation und nicht mehr. Christsein ist nicht leicht, Christsein ist nicht schwer, Christsein ist unmöglich. Wisst ihr, ich erzähle uns jetzt nichts Neues, das haben wir alle schon erfahren. Aber ich glaube, ein lebendiger und ein gesunder Glaube fängt auch immer da an, wo wir in unseren eigenen Glaubensversuchen ein Stück weit auch zerbrechen. Wo wir am Nullpunkt angekommen sind oder wie der reiche Jüngling traurig davongehen wollen. Dort ist der Punkt, an dem Gott mit uns beginnen möchte. Ich meine, möchte Gott zerschlagene Herzen haben? Nee, aber ich glaube, zerschlagene Herzen sind für Gott kein Problem. Will Gott uns am Nullpunkt haben? Ich meine, muss er uns immer runterdrücken, so weit, dass es nicht mehr geht? Nee, ich glaube, Gott möchte uns viel, viel weiter oben am Nullpunkt abholen. Nur wir sind's, die oft zu stolz, zu eitel, zu gekränkt, zu verbittert sind, um uns begnadigen und beschenken zu lassen. Und deshalb machen ja so viele Menschen die seltsame und oft so schmerzvolle Erfahrung, dass sie erst verzweifeln müssen, um zu kapieren, da wo ich am Ende bin, fängt Gott überhaupt erst an. Darf ich das nochmal wiederholen? Da, wo ich am Ende bin mit meinen Möglichkeiten, da fängt Gott überhaupt erst mit uns an. Und es mag sein, dass du hier bist und völlig verzweifelt bist, völlig verzweifelt bist. Gut, sage ich dir. Okay, du bist am Ende mit deinen Kräften. Sehr gut. Du siehst vor lauter Nebel kein Land mehr und keine Möglichkeiten mehr, wie du da rauskommst. Okay, sehr gut. Dann übergib Gott das Ende deiner Möglichkeiten. Übergib Gott das Ende deiner Möglichkeiten. Sag ihm, Herr, ich bin am Ende, ich kann nicht mehr. Und wisst ihr, und Gott sagt, Mensch, endlich, endlich, was hat denn alles passieren müssen, dass er mal an den Punkt kommt? Jetzt darf ich durch dich stark sein. Jetzt darf ich dir die Kraft sein, die du wirklich brauchst. Das, was wir brauchen, ist, schwach zu werden. Gott einzugestehen, ich kann nicht mehr. Ich bin am Ende mit all meinen Kräften und mit all meinen Möglichkeiten. Denn es gilt, und das sehen wir in der Bibel, im Loslassen liegt der Neuanfang. Im Sterben das Leben. Wie lasse ich los? Wie lasse ich los? Wir Menschen, wir könnten gar nicht loslassen. Das ist unmöglich. Wir können nicht loslassen, weil wir Menschen Klammernde sind. Wir Menschen, wir brauchen etwas, an das wir uns klammern. Kein Mensch lässt los, wenn du ihm sagst, lass los. Wir können nur loslassen, wenn wir etwas anderes ergreifen, wenn wir etwas Besseres ergreifen als das, woran wir festhalten. Und das, was uns die Bibel anbietet, von Anfang bis Ende, dass Gott selbst uns etwas Besseres anbietet. Und das ist sein Sohn, Jesus Christus, ihn selbst in Person. Und so darfst du Jesus ansprechen und ihn einladen. Jesus, ich übergebe dir das Ende meiner Möglichkeiten. Ich bin am Ende. Ich bin kraftlos und ich habe keine Möglichkeiten mehr. Aber jetzt gebe ich dir all diese Dinge hin und bitte dich, dass du übernimmst, dass du in mir das, was du durch mich tun möchtest, auch lebst und durch mich wirkst. Wir alle, das sehen wir in diesem Gleichnis, stehen in der Gegenwart Gottes. Wir alle stehen in der Gegenwart Gottes. Und Gott schaut nicht auf unsere Leistung, Gott schaut nicht darauf, was du alles hast, Gott schaut nicht darauf, mit was für einem Auto du da bist, Gott schaut nicht, in was für ein Haus du nachher zurückgehst zum Mittagessen. Gott ist es egal. Gott wünscht sich unser Herz. Gott wünscht sich Wahrhaftigkeit. Gott wünscht sich die Menschen, die sagen, ja, Mensch, meine Probleme, die stinken bis zum Himmel. Aber ich höre jetzt auf, diese Probleme irgendwie zu vertuschen, sondern ich bringe sie jetzt dir hin. Und Gott greift ein, weil er die Liebe selbst in Person ist. Und so möchte ich uns ermutigen, die Gnade Gottes ist ganz anders als wir alles, was wir jemals erfahren haben. Niemand von uns hat diese Liebe erlebt. Wenn wir eine Liebe erlebt haben, dann immer mit Bedingungen verknüpft. Du bist erst geliebt, wenn du das oder das tust. Du bist erst gemocht, wenn du dich richtig verhältst. Aber Gott sagt, ich liebe dich, also bist du. Das ist dein Wert. Und ich wünsche uns, dass wir das heute Morgen neu ergreifen können. Dass wir das neu lernen zu unterscheiden. Mein Tun und mein Sein, das sind zwei völlig verschiedene Stiefel. Ja, aus dem Sein erfolgt das Tun. Aber erst bin ich geliebt und begnadigt. Ihr Lieben, lasst uns noch gemeinsam aufstehen. Ich möchte noch für uns beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir heute Morgen alle in deiner Gegenwart stehen. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du nicht unser Äußerliches anschaust, nur diese Hülle, die da ist. Der eine vielleicht gestylter als der andere reicher als der andere, ja, keine Ahnung, einfach so viel erfolgreicher als der andere. Das sind alles Dinge, die dich nicht interessieren. Du freust dich an unserem Erfolg, ja. Du freust dich mit, weil du auch gönnst. Du bist ein gönnender Gott, ja. Aber das, was dich zutiefst interessiert, ist unser Herz. Das, was du von uns möchtest, ist uns selbst als Person. Du möchtest Beziehung zu uns leben. Und Beziehung bedeutet Vertrautheit. Vertrautheit bedeutet, ich behalte nichts von mir zurück, sondern vorbehaltlos komme ich zu dir mit all dem, was drückt, mit all der Last, die ich empfinde und mit all meinen Problemen. Herr, es kann der größte Morast sein, der größte Müll sein. Aber in diesem Gleichnis vom Pharisäer und vom Zöllner erleben wir deine Barmherzigkeit. Und wir hören das Urteil, dein Urteil über den Menschen, der nichts vorzuweisen hat, der dir nichts zu bringen hat, der nichts hat, nichts, außer seinen ganzen Müll im Herzen. Dieses Urteil, dieser ging gerechtfertigt hinab nach Hause, denn er hat sich ganz und gar auf meine Gnade und meine Liebe verlassen, von ihr her verstanden und definiert. Und Herr Jesus, so möchten wir uns definieren von dem, was du uns gibst. Wir möchten uns in unserem Denken, Herr, in unserem Fühlen und unserem Handeln ganz und gar einlassen auf deine Gnade, auf deine Barmherzigkeit und Liebe und möchten von ihr her denken, möchten uns von ihr her verstehen. Und da an den Punkten, wo wir das nicht auseinanderhalten können, unsere Leistung und unser Sein, da hilft er uns mit dem Geist der Unterscheidung, das zu trennen und zu verstehen. Es sind zwei Paar Stiefel, mein Sein und mein Tun. Und so danke ich dir, dass du mit uns gehst, dass du uns nachgehst und uns begnadigst in deiner Liebe und in deiner Gerechtigkeit. Und so dürfen wir dieses Wort über uns ergehen lassen. Dieser aber ging gerechtfertigt hinab nach Hause, denn er selbst hat sich erniedrigt. Und so dürfen wir wissen, dass wir Gott in dir erhöht sind. Amen. Wir möchten jetzt noch ein Lied gemeinsam zusammen singen, das Lied, das wir vorher schon gesungen haben, Nimm mein Herz. Und ich möchte dich einladen, dass du selber mit Gott nochmal ins Gespräch kommst. Vielleicht gibt es Dinge, vielleicht gibt es einen Gedanken, eine Sache, von der du merkst, Mensch, irgendwie ja, ich trage das mit mir. Das ist etwas da, wo ich echt spüre, irgendwie so, da habe ich vielleicht seit Wochen, seit Monaten, vielleicht seit Jahren, trage ich da eine Maske und kann ich ehrlich sein. Es tut mir total schwer. Aber Jesus, zumindest möchte ich mit dir heute Morgen mal ins Gespräch kommen. Zumindest möchte ich dir diese eine Sache hinlegen. Ich möchte mit dir ins Gespräch kommen. Und weißt du, wir werden nachher hier auch Gebet haben. Und warum zögerst du? Du kannst auch für dich beten lassen. Wenn du jemanden brauchst, ein Ohr brauchst, wo du einfach mal Dinge rauslässt, wo du spürst, Mensch, das muss irgendwie raus, ich will das nicht weiter mit mir rumtragen, dann ist dafür die Möglichkeit heute Morgen da.